Ihr Lieben, das Jahr 2024 wird von vielen als Superwahljahr bezeichnet. In 12 Bundesländern gibt es Kommunal- und Landtagswahlen und am 9. Juni sind wir alle zur Europawahl aufgerufen. Aber nicht nur bei uns in Deutschland wird gewählt, auch in den USA und Russland stehen Präsidentschaftswahlen an. Und sogar in der größten Demokratie der Welt, in Indien, sind mehr als 1 Milliarde Menschen zur Unterhauswahl aufgerufen. Wählen zu dürfen, ist ein Privileg, das es in vielen Nationen leider nicht gibt. Wählen zu gehen, ist daher auch eine Pflicht, der wir uns nicht entziehen sollten. Selbst wenn wir uns nicht sicher sind, was die beste Wahl wäre, sollten wir unsere Stimme trotzdem abgeben. Denn damit wehren wir wenigstens den Kräften, die wir absolut nicht an der Macht sehen wollen. Nun hofft ihr vielleicht auch noch, dass ich euch ein paar Tipps für die vorstehenden Wahlen gebe, aber das werde ich nicht tun, denn ich glaube auch nicht, dass es dabei irgendeine oder die christliche Lösung schlechthin gibt. Stattdessen möchte ich heute aber gerne für eine andere Wahl werben, denn auch da wird deine Stimme dringend benötigt. Wir werden im März auf unserer Gemeindeversammlung einen Teil unserer Gemeindeleitung neu wählen. Und dafür suchen wir 4 neue Älteste. Und du kannst dazu Vorschläge machen. Jedes Gemeindeglied hat in seinem Gemeindefach einen Stimmzettel erhalten, den es ausgefüllt in ein besonderes Fach im Foyer werfen soll. Und wer am 28. Januar die meisten Stimmen hat, steht im März dann zur Wahl. Doch die Frage ist, wen wirst du vorschlagen? Einige haben mich schon gefragt, nach welchen Kriterien denn sie diese Wahl treffen sollen. Und deshalb möchte ich heute gerne ein paar Tipps aus der Bibel dazu weitergeben. Schauen wir uns dazu zunächst einmal an, wie Jesus Leiter auswählte. Jesus hat viel Zeit darauf verwendet, Leiter für seine Gemeinden auszuwählen und auszubilden. Er wusste, dass er zuverlässige Zeugen brauchen würde, die sein Sterben und Auferstehen in die Welt tragen. So arbeitete Jesus hart dafür, dass die, die zum Glauben kamen, in einer gut geführten Gemeinde ein Zuhause für ihren Glauben finden würden. Sorgfältig wählte Jesus die Jünger aus, die für diese Aufgabe geeignet schienen. Er beobachtete sie eine Zeit lang, bevor er ihre Namen dann von Hand verlas. Er betete intensiv, bevor er sie in die Verantwortung stellte. Dabei fällt mir auf, dass Jesus 12 Männer wählte, die alle aus dem gleichen kulturellen Hintergrund kamen wie er. So hatten sie eine erste gemeinsame Basis. Jesus suchte sich auch einfache Menschen aus, die aber ein breites Spektrum unterschiedlicher Persönlichkeiten hatten. Es kam ihm also nicht so sehr darauf an, was die Einzelnen schon alles konnten. Jesus sah, was sie durch ihn werden konnten. Jesus wählte Männer, die zum Teil untereinander befreundet waren. Und auch wenn das nicht das wichtigste Kriterium ist, wissen wir es in der Gemeindeleitung zu schätzen, dass wir uns gut verstehen. Oberflächlich betrachtet ist das schon alles, was an Jesus und seinem Wahlverhalten auffällt. Aber wir sollten uns nicht von den Äußerlichkeiten blenden lassen, wie Samuel es tat, als er den König von Israel berufen sollte. Es ist leicht, sich durch äußerlich beeindruckende Faktoren in die Irre leiten zu lassen. Darum sagt uns Gott, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Vielleicht knüpft einer schnell Beziehungen, ist ein guter Redner, hat einen Universitätsabschluss, sieht gut aus und kann auf besondere Erfahrungen verweisen. Und wir sagen, das ist der Mann oder das ist die Frau. Doch Gott sagt wie bei Samuel, ihn habe ich nicht erwählt. Wir fragen, wie das kommt und wir müssen feststellen, dass die wirklich unerlässlichen Qualifikationen für einen Leiter alles Merkmale des Herzens sind. Die Jünger, die Jesus auswählte, waren gottesfürchtig. Sie waren leidenschaftlich bei der Sache. Sie standen voll und ganz zur Verfügung. Sie liebten die Wahrheit. Sie lernten gerne von Jesus. Sie waren bereit, sich für ihn aufzuopfern. Sie ordneten sich ihm unter und gehorchten ihm. Es gab für sie nichts Wichtigeres, als Jesus nachzufolgen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Das ist das Rohmaterial, aus dem Jesus sich seine Leiter formt, damals wie heute. Durch diese Eigenschaften wurden aus den Jüngern schließlich die Apostel. Und die Apostel suchten sich ihrerseits nach diesen Kriterien Männer und Frauen, die sie zu Ältesten, Vorstehern und Bischöfen der einzelnen Ortsgemeinden machten. Diese drei Gruppen werden uns im Neuen Testament vorgestellt. Dabei dreht es sich aber immer um die gleiche Aufgabe. Es sind Männer und Frauen, die die Gemeinde leiten. Älteste nannte man die Leiter im Judentum, egal wie alt sie waren. Vorsteher hießen die Leiter im griechischsprachigen Raum und Bischof hießen die Leiter zur Zeit, als Luther die Bibel übersetzte. Kommen wir zu einem zweiten: Was sollen die Leiter eigentlich tun? Petrus bringt es auf den Punkt, wenn er die Aufgabe all dieser Leiter mit den Worten beschreibt: Weidet die Herde Gottes. Und Paulus drückt es in seiner Abschiedsrede an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus so aus: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden, die Gemeinde Gottes. Zu diesem Weiden gehört, die Gemeindeglieder zu pflegen, zu behüten, zu versorgen, zu ermahnen, zu ermutigen und zu lenken. Und dass das für beide Seiten keine leichte Aufgabe ist, klingt in Hebräer 13, Vers 17 an, wo es heißt: Die Gemeindeleiter wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft darüber abgeben sollen. Darum gehorcht ihnen, damit sie ihren Dienst mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das würde für euch böse Folgen haben. Nach 1. Timotheus 5, Vers 17 soll die Gemeinde daher die Mitglieder des Leitungskreises, die wohl vorstehen, doppelter Ehre wert halten, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Hier deutet sich an, dass offensichtlich nicht alle Mitglieder des Ältestenkreises dieselben Aufgaben wahrgenommen haben. Nicht alle haben verkündigt und gelehrt, denn die Leiter der Gemeinde sind ja unterschiedlich begabt. Das war auch schon bei den Jüngern von Jesus so, und es wird von Paulus im Epheserbrief weiter entfaltet, wenn er vom fünffältigen Dienst spricht. Er schreibt, dass folgende Begabungen in einem Ältestenkreis nicht fehlen sollten. Jesus hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Sicherlich sollte die Gabe zu predigen in einer Gemeindeleitung nicht fehlen. Aber wir müssen das ganz sicher nicht für alle Ältesten voraussetzen. Manche Älteste haben dafür vielleicht mehr den Einzelnen im Blick und kümmern sich wie ein Hirte großartig darum, dass Leute, die in Not sind, geholfen wird. Andere im Ältestenkreis vergessen nie den Auftrag der Gemeinde, Menschen für Jesus zu gewinnen. Sie haben ein evangelistisches Herz und brennen für Jesus. Wieder andere im Ältestenkreis können durch den Heiligen Geist die Situation der Gemeinde einschätzen und wissen wie die Propheten, was als nächstes dran und wichtig ist. Und zuletzt beruft Jesus auch noch Apostel in den Ältestenkreis. Das sind Leute, die eine besondere Leitungsbegabung haben und strategisch denken können. Unsere Gemeindesatzung spiegelt das übrigens wider, wenn es dort heißt, die Gemeindeleitung hat die Gemeinde geistlich zu führen, seelsorgerlich zu betreuen und organisatorisch zu leiten. In der Praxis sieht das so aus, dass die Gemeindeleitung für ihre Gemeindeglieder intensiv betet und ihnen nachgeht und hilft, wenn sie Probleme haben. Sie erarbeitet Zielvorgaben für die Gemeindearbeit und legt theologische Leitlinien fest. Und sie kümmert sich darum, dass die Rahmenbedingungen für die Arbeit in der Gemeinde stimmen. So kommen wir drittens zu den Voraussetzungen für die Leiterschaft. Wenn wir uns nun dem 1. Timotheusbrief zuwenden, das dritte Kapitel haben wir gerade in der Lesung gehört, dann ist das ganz interessant, dass Paulus nicht nur Führungsqualitäten herausstellt, er legt auch einen Schwerpunkt auf die Charaktereigenschaften des Leiters. Da sind zum Beispiel einige moralische Qualifikationen. Paulus schreibt, ein Leiter soll ohne Tadel sein. Und der griechische Begriff bezeichnet tatsächlich eine Person, an der es nichts Berechtigtes auszusetzen gibt. Nun ist niemand vollkommen. Das ist auch nicht angestrebt. Aber der Leiter darf sich in seiner Lebensführung als auch in seiner Amtsführung in der Gemeinde keine groben Verfehlungen zu Schulden kommen lassen. In der Gemeinde, im Beruf, im Verein, in der Nachbarschaft, überall soll der Leiter der Gemeinde einen guten Eindruck hinterlassen. Dabei weiß Paulus sehr wohl, dass böse Zungen an jedem etwas auszusetzen haben, ganz egal, wie tadellos er oder sie auch sein mag. Was musste sich Paulus alles von den Korinthern an Beschimpfungen anhören? Paulus, du bist kein guter Redner, wir sprechen viel besser in Sprachen als du. Darum lasst uns festhalten, Verleumdung und üble Nachrede machen vor niemandem Halt, der in der Verantwortung steht. Aber objektiv betrachtet muss ein Leiter der Gemeinde unbescholten sein. Die zweite Qualifikation im moralischen Bereich lautet, der Leiter soll Mann einer Frau sein. Über diesen Punkt ist schon viel gestritten worden. Vier Möglichkeiten stehen zur Diskussion. Erstens, jeder Leiter muss verheiratet sein. Ich halte das für abwegig, denn im Text liegt die Betonung auf der Zahl 1 und nicht auf Frau und muss. Der Leiter soll also Mann einer einzigen Frau sein. Außerdem waren ja weder Paulus noch Timotheus, deren Briefwechsel das hier ist, verheiratet. Wie können die dann fordern, dass alle Leiter verheiratet sein sollen? Das zweite ist das Verbot der Mehrehe. Nun gab es allerdings zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, sowieso kaum jemanden, der mit mehr als einer Frau verheiratet war. Wie soll man das auch schaffen? Auch diese Interpretation können wir also ausschließen. Denn ich bin sicher, dass Paulus seinen Gemeinden hier etwas auf den Weg gegeben hat, womit sie ganz konkret etwas anfangen konnten. Die dritte Möglichkeit ist das Verbot einer Wiederheirat nach Tod oder Scheidung des Partners. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Aber am ehesten leuchtet mir die vierte Möglichkeit ein, die besagt, dass der Mann seiner Frau die Treue halten und die beiden eine vorbildliche Ehegemeinschaft führen sollen. Denn in einer Gesellschaft, wo ein Trauschein noch weit weniger wert war als in der unsrigen, scheint mir diese Bedeutung die richtige. Wenn wir den Korintherbriefern lesen, dann können wir ihnen entnehmen, dass es für viele Griechen anscheinend selbstverständlich war, neben ihrer Ehe auch den Kontakt zu Prostituierten zu pflegen. Das passt allerdings natürlich mit einem Amt in der Gemeindeleitung nicht zusammen und deswegen hat Paulus das hier reingenommen. Das Dritte, Paulus fährt mit dem Begriff nüchtern fort. Die Leiter sollen nüchtern sein. Und wenn wir den ganzen Timotheusbrief lesen, wird klar, dass es tatsächlich darum geht, dass ein Gemeindeleiter kein Säufer sein darf. Nun denke ich, das ist ja eigentlich für uns klar und selbstverständlich. Daher ist mir das zu wenig, wenn wir dieses Kriterium nur auf den Alkohol beschränken. Ich meine, dass ein Leiter in jeder Hinsicht weder körperlich noch seelisch abhängig sein darf. Er muss sich selbst beherrschen können und anderen ein Vorbild sein. Und dann darf er auch ruhig mal ein bisschen Alkohol trinken. Des Weiteren beinhaltet der Begriff im übertragenen Sinn auch ein notwendiges Maß an Gelassenheit und Ausgewogenheit. Eine nüchterne Person ist zumindest auch eine gelassene Person. Sie braust nicht so schnell auf und kann Kritik vertragen. Als viertes Kriterium nennt Paulus uns, der Leiter darf das Geld nicht lieben. Ein Leiter muss frei sein von Geldgier jeder Art. Er soll ein gesundes biblisches Verhältnis zu materiellen Dingen haben. Auch das macht Sinn, denn als Ältester sind viele Entscheidungen zu treffen, die mit Geld zu tun haben. So kommen wir zum zweiten Bereich, nämlich den geistig-geistlichen Qualifikationen. Paulus spricht davon, dass der Leiter maßvoll und würdig sein soll. Er soll sich unter Kontrolle haben, er besitzt ein gehöriges Maß an Selbstdisziplin, es ist nie peinlich, mit ihm zusammen zu sein. Ein Leiter sollte auch bereit sein, an sich selbst zu arbeiten, wo es nötig ist. Und daraus ergibt sich dann auch das Nächste, er ist fähig zu lehren. Dabei geht es meines Erachtens nicht darum, dass jedes Mitglied der Gemeindeleitung ein super Prediger sein muss. Aber jeder muss über den Glauben und die Gemeinde vernünftig Rede und Antwort stehen können, wenn er gefragt wird. Auch sollte er zu wichtigen theologischen und geistlichen Fragen eine fundierte und biblisch begründete Meinung besitzen und diese auch überzeugend vertreten können. Daher beinhaltet das fähig zu lehren auch die Bereitschaft, sich weiterzubilden. In der Gemeindearbeit entstehen immer wieder neue Fragen, auf die Antworten dringend gesucht werden. Und wer soll sie finden, wenn nicht die Ältesten der Gemeinde? Darin liegt eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Das letzte Kriterium in diesem Themenbereich ist, er darf kein Neubekehrter sein. Dahinter verbirgt sich ganz einfach die Erfahrung, dass die für ein Leitungsamt nötige Reife Zeit braucht und erst einmal erworben werden muss. Den nötigen Durchblick, was die Gemeinde betrifft, kann man von einem Neubekehrten nicht erwarten. Und die Gefahr ist viel zu groß, dass sein junger Glaube überfordert wird und kaputt geht. Der dritte Bereich, den Paulus anschneidet, umreißt die sozialen Qualifikationen. Paulus schreibt, ein Leiter soll nicht streitsüchtig, sondern sanftmütig sein. Ein Ältester darf keiner sein, der regelmäßig einen Streit vom Zaun bricht, der andere immer wieder hart anfährt, links liegen lässt oder ständig heiße Debatten über irgendwelche Randthemen provoziert. Er sollte also kein Hardliner sein, der mit Worten oder mit Fäusten um sich schlägt. Ein Leiter sollte ein ausgeglichenes Wesen besitzen und fähig sein, Konflikte sachlich, sauber und ruhig anzugehen. Mit dieser Sanftmut bewahrt er den so wichtigen Frieden in der Gemeinde und er schafft damit auch ein gutes Miteinander in der Gemeindeleitung, denn er beweist, dass er teamfähig ist. Eine weitere soziale Qualifikation ist, dass der Leiter gastfrei ist. Er pflegt ein offenes Haus, weil er seine Gemeindeglieder kennenlernen und anhören will. Politikern wirft man gelegentlich vor, sie hätten den Kontakt zur Basis verloren. Gastfreundschaft birgt dieser Gefahr in der Gemeinde vor, denn sie bewahrt davor, Entscheidungen über die Köpfe anderer hinweg zu treffen. Ja, mit ihrer Gastfreundschaft sollten gerade die Leiter auch einen Blick für die haben, die in der Gemeinde noch nicht zu Hause sind und die noch irgendwo am Rand stehen. Und das Letzte, was Paulus betont, ist, dass ein Ältester seiner Verantwortung in Ehe und Familie gerecht wird. Er schreibt, der Leiter muss die Pflichten eines Familienoberhaupts vorbildlich erfüllen und Kinder haben, die ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn jemand seine eigene Familie nicht zu leiten versteht, wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes übernehmen? Das leuchtet ein. Ein Ältester muss in der Lage sein, sein Ehe- und Familienleben so zu gestalten, dass gute Beziehungen vorhanden sind. Er darf seine Ehefrau oder den Ehemann und seine Kinder nicht vernachlässigen. Er soll ihnen ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau und ein guter Vater oder eine gute Mutter sein. Allerdings hat der Leiter es natürlich nicht in der Hand, ob seine Kinder den Glauben mit ihm teilen oder nicht. Leider ist diese Stelle hier zusammen mit Titus 1, Vers 6 oft in dieser Richtung falsch ausgelegt und interpretiert worden. Niemand kann seinen Kindern tatsächlich den Glauben irgendwie aufzwingen oder den Glauben auf sie legen oder wie auch immer. Das bleibt immer eine freie Entscheidung. Und daher halte ich es für falsch, wenn Älteste von ihrem Amt zurücktreten oder es gar nicht erst antreten, nur weil eines ihrer Kinder den Weg in die Gemeinde nicht mitgeht. Sicherlich steht das im Griechischen benutzte Wort, was hier gebraucht wird, für den Glauben in der Bibel. Aber im damaligen Sprachgebrauch wurde dieses Wort weitaus häufiger für Treue und Gehorsam benutzt. Darum glaube ich, dass es hier einzig und allein darum geht, dass die Kinder eines Leiters nicht total unerzogen sein dürfen. Sie sollen ein gewisses Maß an Gehorsam und Respekt gegenüber ihren Eltern zeigen. Natürlich sind all diese Qualifikationen nicht bei allen Leitern gleich stark ausgebildet. Der eine bringt von Natur aus mehr eine bestimmte Gabe mit als eine andere. Und trotzdem sollten wir die Latte nicht zu tief anlegen, denn dann sind Probleme vorprogrammiert. Jeder Älteste sollte bereit sein, in dieser Richtung, die Paulus hier angibt, an sich zu arbeiten. Wir sollten diese Eigenschaften aber auch nicht idealisieren, denn dann wird niemand mehr in der Lage sein, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Darum kommen wir zuletzt und viertens noch zu den Blockaden für die Leiterschaft. In vielen Gemeinden unseres Bundes klappen Verantwortliche regelmäßig zusammen. Das, was von ihnen erwartet wird, wird ihnen zu groß und sie sind plötzlich müde, erschöpft und unfähig, noch irgendetwas zu tun. Nun haben wir gerade bei Paulus gesehen, dass wir durchaus Erwartungen an unsere Leiter haben dürfen, aber die entscheidende Frage ist, wie wir damit umgehen. Ich finde, dass es kein Ältester verdient hat, dass wir so unbarmherzig mit ihm umgehen, wie wir es oft bei Journalisten im Fernsehen sehen. Politiker, Wirtschaftsleute und Sportler werden treffsicher aufs Korn genommen. Und an jeder Entscheidung scheint es etwas zu beanstanden zu geben, sodass ein Hansi Flick oder Robert Habeck oder wie sie auch immer heißen, irgendwann ausrasten. Leider gibt es solche unbarmherzigen Kritiker auch in unseren Gemeinden. Was gestern noch gut war, das muss morgen noch besser sein, sonst sind sie nicht zufrieden und sie lassen an den Verantwortlichen oft kein gutes Haar. Auf diese Weise werden immer weniger bereit sein, die Leitung einer Gemeinde zu übernehmen. Die, die für ihre Mitarbeit bezahlt werden, vielleicht noch. Aber welcher ehrenamtliche Mitarbeiter lässt sich sowas lange bieten? Wer stellt sich noch für ein leitendes Amt zur Verfügung, wenn er erlebt, wie über Verantwortungsträger in der Gemeinde ständig hergefallen wird mit kritischen Worten? Meine Frau und ich haben es deswegen jahrelang vermieden, vor unseren Kindern über das zu reden, was uns in der Gemeinde stört und geärgert hat. Unsere Kinder sollten immer unvorbelastet in die Gemeinde gehen. Denn es wäre ja schade, wenn sie wegen uns vor jeglicher Aufgabe in der Gemeinde zurückschrecken. Es ist nämlich schön, für Jesus zu arbeiten und schön, ein Teil der Gemeinde zu sein. Und es macht Freude, ein Teil eines guten Gemeindeleitungsteams zu sein. Da warten Freunde auf dich, die mit dir durch dick und dünn gehen. Und du kannst den Segen Gottes oft hautnah erleben, selbst wenn es manchmal auch durch ganz viel Leid hindurchgeht. So sagt Paulus hier, wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, dann sucht er eine große und schöne Aufgabe. Und damit hat er vollkommen recht. Es lohnt sich, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Darum lass dich bitte von den hohen Erwartungen und den kritischen Geistern nicht von dieser Aufgabe abhalten. Wenn Gott dich durch das Votum deiner Gemeinde ruft, dann sei bitte bereit, den Dienst als Ältester zu übernehmen. Und lass dich auch nicht abschrecken, selbst wenn die unbarmherzigen Kritiker deine gabengemäßen Grenzen nicht akzeptieren. Das war schon immer so. Als Paulus damals rhetorisch nicht so gut drauf war wie Apollos, wurde seine ganze apostolische Autorität in Frage gestellt. Paulus wurde von den Korinthern als Leiter abgelehnt und man wollte nicht mehr auf ihn hören, was dann der Grund ist, vor allem auch für den zweiten Korintherbrief. Mir fällt auf, dass neben diesen unbarmherzigen Kritikern und der eigenen Angst vor dem Versagen auch noch ein drittes uns manchmal vor der Verantwortung zurückschrecken lässt, das ist die Macht des Vergleichens. Im Internet gibt es so viele tolle Angebote, die sich manche auch in unserer Gemeinde wünschen, wer kann dem gerecht werden. Das Anspiel im Gottesdienst wird, wenn wir ehrlich sind, mit den Beiträgen bei YouTube verglichen. Die Talkrunde im Jugendabend wird an der Sendung Anne Will gemessen oder wie die Sendung auch immer jetzt heißt. Ich stelle fest, dass jeder, der heute Verantwortung übernehmen will, eine ziemlich starke Persönlichkeit braucht oder eine sehr starke Berufungsgewissheit haben muss. Denn mit dieser gesteigerten Erwartung wächst auch der Druck auf den, der bereit ist, sich der Verantwortung auszusetzen. Aber wir können es als Gemeinde ja unseren Verantwortungsträgern auch leichter machen, indem wir das heute Gehörte beherzigen und anders handeln. Paulus sagt, dass Ältester zu sein eine begehrenswerte und schöne Aufgabe ist. Und vielleicht fängt es damit an, dass wir diesen Satz in dieser Woche mal auf uns wirken lassen. Ich glaube, dass er dein und mein Handeln verändern wird. Ich jedenfalls übernehme sehr gern Verantwortung in der Gemeinde, weil ich weiß, dass da, wo Verantwortung nicht übernommen wird, geistliches Leben verhindert wird. Und ich glaube dem Trend zum Trotz, dass es Freude macht, Verantwortung zu übernehmen und ihr nicht auszuweichen. Denn dieser schwierige Weg ist oft der Weg, auf dem wir Gottes Nähe besonders erleben können. Es lohnt sich daher, mehr als alles andere auf dieser Welt im Dienst für Jesus zu stehen. Und dabei bleibt es, wenn jemand Ältester werden will, begehrt er eine wunderbare Aufgabe. Und wenn du die Möglichkeit hast, 4 neue Älteste zu wählen, dann solltest du diese Chance dir nicht entgehen lassen. Füll deinen Wahlzettel aus, wirf ihn in den nächsten 2 Wochen in das Wahlfach im Foyer und sei gespannt, was Gott daraus macht. Amen.